Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich habe richtig Bock auf die heutige Folge, denn ich glaube, ich werde selber noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Nicht zuletzt aus der Behandlung, die ich von ihm bekommen habe, denn ich habe heute Timo Schall zu Gast. Wir sind, was heißt zu Gast? Ich bin bei dir zu Gast.
Ja, genau.
Ich bin in deiner Praxis gerade. Wir haben nämlich gemeinsam, falls ihr es noch nicht gesehen habt, letzte Woche zwei Videos veröffentlicht. Einmal zu meinem Beweglichkeits-Check-up und ich würde sagen Kraftdefizit-Check-up und ein spezielles Athletiktraining für Radsportler. Da möchte ich heute noch ein bisschen spezifischer und tiefer drauf eingehen. Deswegen erstmal schön, dass du da bist. Freue mich, dass du als Podcast-Partner zur Verfügung stehst.
Ja, danke dir, Lukas. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich würde gleich mal so ein bisschen in, ja, ich sag mal, spezielles Athletiktraining, Beweglichkeitstraining bei Radfahrern reingehen, weil meisten Zuhörer bei uns sind halt Radfahrer und so ein bisschen mal was bei dir rauskitzeln wollen. Aber vorweg erstmal, ich sitze jetzt hier in deiner Praxis. Ich, erstmal schöne Praxis, kommst hier rein, echt wirklich Brett, ne? Rennst am Helm von Lochner vorbei, ich gucke ein Bild von Angelique Kerber an, ich sitze jetzt hier mit einem Wimbledon-Handtuch über meinem Kopf und diversen Sportstars, Fabian Hambüchen hier an der Wand, Tommy Haas, kaputter Schläger vor dem Eingangsbereich. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wie kommt man so weit? Wie kommt man in diese Position? Wie ist dein Werdegang? Was ist alles passiert?
Ja, also sagen wir mal so, ich bin, für mich war schon von Anfang an klar, dass ich Physiotherapeut werden will. Das hat mein Papa relativ clever gemacht. Also man muss dazu sagen, meine Eltern sind beide Physiotherapeuten. Mhm. Nach wie vor, also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich wurde genötigt, jetzt können wir es sagen. Spaß. Und mein Papa hat das clever gemacht. Er ist immer auf Fortbildung gefahren und hat mir Spielzeug mitgebracht. So, und ich als Junge mit 3, 4 fand natürlich einen Traktor, einen Spielzeugtraktor mega.
Ja.
Und so hat er mein Interesse geweckt an dem, was er da eigentlich macht.
Ja.
Und dann jedes Mal, wenn er weg war, habe ich wieder gedacht, okay, ne, ich werde dann bin auch ein bisschen älter geworden und habe das dann irgendwann realisiert.
Hast du so Triggerpunkt-Spielzeug bekommen? So Triggerpunkt
so zum selber therapieren. Ja, ich hatte mit 3 schon Rückenschmerzen, weißt du, dann musste ich schon. Nein, das war noch ganz, ganz banales Spielzeug, aber er hat einfach meine Aufmerksamkeit gecatcht und über die Jahre habe ich dann auch realisiert, was das ist. Mhm. Ja, und dann war für mich von Anfang an klar, Papa als Vorbild, das will ich auch werden.
Ja, cool.
Und
hat dann ganz kurz, hat er die Praxis gegründet oder damals eine eigene Praxis gehabt und du bist dann so mit da rein oder hast du eine eigene? Ja,
also mein Papa hat die Praxis gegründet und hat mit meiner Mama immer zusammengearbeitet, aber meistens ohne Mitarbeiter auch. Ja. Und der Verlauf ist ja so, dass man erstmal eine Ausbildung macht und in der Physiotherapie ist das eine schulische Ausbildung. Das heißt, da wird gar nicht in der Praxis ausgebildet. Mein Papa konnte mich also nicht ausbilden. Mhm. Ich bin dann erstmal in der Physiotherapie-Schule, habe studiert und danach konnte ich dann bei meinem Papa in der Praxis auch einsteigen.
Mhm.
Und mein Traum war es aber von Anfang an, weil ich selber auch schon immer viel Sport gemacht habe und sehr sportbegeistert war und auch bin, im Profisport mal zu arbeiten. Und auch im Profisport, wo man von leben kann als Therapeut, weil du kannst Bundesliga-Tischtennis betreuen, du kannst Bundesliga-Volleyball betreuen. Das sind oft Sportarten, wo halt nicht so viel Geld drin steckt. Ja. Das heißt, du musst dich eher Richtung Tennis.
Ach, deswegen hängt das Wimbledon-Handtuch
hier. Das ist so eine Sportart, wo man als Therapeut von leben kann, genau. Wenn man vernünftige Arbeit macht. Ja. Und Radsport, Tour de France, in den Pro-Teams zu arbeiten, ist definitiv auch was, wo man von leben kann als Physiotherapeut. Und das war von Anfang an mein Ziel.
Mhm.
Jetzt habe ich ziemlich ausgeholt. Genau.
Das aber ganz kurze Frage, also ich habe einen Bericht in der lokalen Zeitung hier vorhin irgendwo noch gelesen, aufgeschnappt, da hast du, glaube ich, Zitat gesagt, du musst auf einem hohen qualitativen Level sein, wenn du mit Profiathleten zusammenarbeitest, weil sonst machst du es nicht lang, so, das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger und sehr richtiger und korrekter Satz, auch jetzt unabhängig von Physiotherapie, auch jetzt beim Coaching oder bei anderen Inhalten, wenn du mit dem Besten der Besten versuchst zu arbeiten, dann musst du ja auch auf einem sehr hohen Level sein. Kannst du ja auch nicht leisten, nicht einer der Besten zu sein. Jetzt die Frage vielleicht, wie kommt man denn dazu, dann irgendwann Tommy Haas, Kerber, Zverev, so wie ist der Schritt gekommen, wie bist du da hingekommen, diese Bubble?
Absolut. Ist gar nicht so einfach, man muss da auch echt ein bisschen Glück haben, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wie es immer so ist und im Profisport ist es meistens so, dass über Vitamin B nichts geht.
Klar.
Jetzt hatte ich das Problem, mein Vater hat sich damals offiziell bei Steffi Graf beworben, das war nämlich auch sein Traum, in dem Bereich mal zu arbeiten, hat das aber offiziell gemacht, hat nie eine Antwort bekommen. So, und ich hatte das Problem auch.
Ed Steffi.
Ja, genau.
Hast du mal angesprochen?
Ich habe sie nie live gesehen, deswegen, ich konnte es, aber wenn ich sie mal sehe, dann werde ich auf jeden Fall
da ist eine Bewerbung von Papa.
Ob die noch im E-Mail-Postfach irgendwo ist, ne? Von vor 30 Jahren so ungefähr. Naja, nee, und ich hatte auch das Problem, ich kannte keinen.
Ja.
Und dann habe ich aber Glück gehabt, ich habe auf einer sportphysiotherapeutischen Weiterbildung den damaligen Physiotherapeuten von Tommy Haas kennengelernt.
Ja.
Das war eine relativ lustige Sache, weil das war eine Weiterbildung in Deutschland auf Deutsch. Und er war Portugiese und konnte null Deutsch.
Ja. Praktisch.
Saß neben mir am Tisch und so nach so einer Stunde stelle ich dann fest, ja, der kann ja gar kein Deutsch, ne, weil er immer so zu mir rüberguckt und gefragt hat, ne, und dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das waren 2 Wochen Weiterbildung und dann habe ich für ihn immer übersetzt.
Ja, okay.
So, und haben wir uns angefreundet und er wusste, ich will irgendwann was machen. Er hat dann mit Tommy aufgehört und hat mich gefragt, ob ich weitermachen will.
Ah,
und
ja.
Dann kriegst du eine Chance.
Ja. Ja.
Das läuft dann so ab, dass Tommy mich anruft, ja, hast du Bock? Sag ich, yo, hab Bock, ja, lass testen. So, und dann bin ich zu ihm nach Florida geflogen, haben wir da eine Woche getestet, haben in Wien nochmal eine Woche getestet. Das hat gut funktioniert, dann hat er mir die Chance gegeben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin.
Cool. Und dann läuft das an der Stelle dann auch weiter, weil, keine Ahnung, Beispiel Kerber, die hört dann, der Tommy hat einen guten Physio und dann empfiehlt er weiter. Also wie läuft das dann, wenn du einen Ehrenathleten hast?
Ja, muss, also das, auch der Tenniszirkus ist auch gar nicht so groß, wie man denkt. Also,
das glaube ich aber auch.
Ne, ja. Man ist das ganze Jahr unterwegs, man sieht auf jedem Turnier immer die gleichen Gesichter auch und dann kennt man sich. Ja, und wenn man eine Zeit lang drin ist, dann kennt man einfach die Leute und man weiß, okay, wenn der jetzt aufhört, dann ist halt ein Physiotherapeut auch frei.
Mhm.
Und auch da ist es so, klar, den Job wollen ganz
die werden gehandelt.
Ja, so ein bisschen vielleicht. Ist, also auch auf dem Niveau ist es hört sich vielleicht von extern gar nicht so an, aber es ist nicht so leicht, gute Therapeuten zu finden, die auch noch reisen wollen.
Ja, ja,
weil,
verstehe ich.
Man opfert schon sein Privatleben für einen Zeitraum von Wochen im Jahr, wo man nicht zu Hause ist. Und ich kriege immer wieder auch Anfragen von Top-Spielern, die sagen, hey, ich suche jemanden, kannst du mir jemanden empfehlen?
Ja.
Weil da geht, wie gesagt, alles über Kontakte und die meisten wollen halt nicht jemanden Unerfahrenes nehmen.
Verstehe,
ja, und
ich
hatte da extrem Glück, dass Tommy gesagt hat, ich will es ausprobieren.
Du brauchst eine Kombination, wie du gerade sagtest, aus erfahren, dann vielleicht in der Spezifik auch relativ erfahren, nicht nur allgemein, dann noch bereit, diese Reisen, die Tage auf sich zu nehmen. Vielleicht mal an der Stelle, hol mal die Zuhörer ab. Vorweg, wie alt bist du gerade?
33.
Wie lange machst du das schon in
jetzt
dem Zirkus?
Seit ungefähr 9 Jahren.
Ja. Seit ungefähr 9 Jahren. Das heißt, in den Mid-20ern, da hat man noch richtig Bock auf sowas. Jetzt kommt man so Richtung Mid-30er, dann wird es ja auch relativ, ich sag mal, muss man auch überlegen, ob man halt die ganzen Tage im Jahr unterwegs sein möchte. Das ist direkt die Gegenfrage. Wie häufig bist du denn, wenn du da damals, dann vielleicht Ende der Mid-20, Ende 20er, wie viele Tage ist man unterwegs dann und wie viele Wochen im Jahr, wenn
also,
du Vollgas gibst?
Wenn du es Fulltime machst, jetzt sprechen wir rein über Tennis, dann bist du so 35 bis 40 Wochen im Jahr unterwegs.
35 bis 40. Ja. Leute, zur Erinnerung, 52 Wochen hat das Jahr.
Genau, und das hört sich jetzt so an, da bist du ja 12 Wochen zu Hause, ist man auch, aber das ist eher so, du bist im Januar bis Mitte Februar oder so um den Dreh 6 Wochen in Australien, dann kommst du 3, 4, 5 Tage nach Hause, dann bist du direkt wieder in den Emiraten für 2, 3 Wochen, dann bist du wieder 3, 4, 5 Tage zu Hause und so läppern sich dann irgendwann auch 12 Wochen zusammen, aber gefühlt bist du nur unterwegs.
Ja, klar.
So. Und das darf man auch nicht falsch verstehen, das ist ein Riesenprivileg und das macht extrem viel Spaß, aber man muss der Typ dafür sein.
Absolut. Und dann glaube ich auch, dass es halt nicht ganz so einfach ist, genau die richtigen Physiotherapeuten zu finden, die auch bereit sind, diesen Weg zu gehen.
Absolut.
Spannend. Welche Sportarten neben Tennis betreust du noch? Ich habe das im Video so ein bisschen angerissen, aber ich weiß gar nicht, ob ich alles richtig gesagt habe.
Ja, also ich hab jetzt über die Jahre ziemlich in viele Sportarten reingucken dürfen und auch arbeiten dürfen. Das war Profi-Handball, Profi-Tischtennis, Profi-Kunstturnen. Und bin jetzt aber aktuell noch in der Bob-Nationalmannschaft. Da bereiten wir uns jetzt auf die Olympischen Spiele in Cortina in 2026 vor und betreue die Damen-Tennis-Nationalmannschaft.
Ah ja, richtig cool. Dann schließe ich mich direkt eine Anschlussfrage an, weil die habe ich sowieso noch auf der Halde. Hier 1 von 5 Fragen, die ich nachher stellen wollte, aber die erste ziehe ich schon mal vor.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, nicht so wild. Welche Sportart betreust du denn am liebsten oder favorisierst du da eine der Sportarten und weshalb? Beziehungsweise welche Sportart nervt richtig?
Na, also sagen wir mal so, also mein Favorite ist natürlich Tennis, weil ich selber auch viel Tennis gespielt habe und einfach die Sportart liebe und da jetzt ein Drittel meines Lebens fast verbracht habe. Genau. Ich habe keine Sportart, die ich nicht mag. So, ne? Also das ist, es ist immer wieder spannend, eine andere Sportart beziehungsweise einen Sportler aus einer anderen Sportart auch auf der Bank liegen zu haben, weil du siehst wieder als Therapeut, das ist so eine gewisse Leidenschaft, die man da entwickelt. Hey, hier sind Schwerpunkte, da sind Schwerpunkte. Jetzt wie bei dir auch, als du auf der Bank gelegen hast, das ist ein ganz anderer Körper, der da liegt im Vergleich zum Tennisspieler.
Ja.
So, ne?
Was sind die, welche Sportarten haben die tightesten Muskeln? Jetzt nehmen wir den einen Radfahrer weg von letzter Woche, den du liegen hattest.
Also du warst ganz oben mit dabei, das muss man schon sagen.
Ganz kurz, cool, stopp, Abbruch, jetzt mal ernsthafte Frage, war ich wirklich? Also war schon schlimm, aber war es wirklich? Also
von der Muskelspannung her geht das, aber von den Verkürzungen, von der Mobilität ist schon zäh. Also muss man wirklich sagen, Die meisten Profisportler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind beweglicher gewesen.
Also doch noch was dieses Jahr gewonnen.
Ja, siehst du, genau, da warst du im ersten Platz.
Ich war der Verkürzteste dieses Jahr. Oh nein, ey. Okay, also welche Sportarten, wo sagst du, da ist es immer vielleicht auch in der Nacharbeitung, wenn du ran musst, irgendwie am heftigsten? Gibt es da irgendwie einen Unterschied, oder?
Also, sagen wir, jede Sportart hat so ihre Schwerpunkte ihre Art und Weise, ja, und da muss man sich immer auch als Therapeut anpassen, aber im Bobsport ist schon gut was zu tun. Also das sind ja teilweise richtige Kanten,
ja, klar.
100, 120 Kilo Athleten, die Damen, die Frauen sind ein bisschen leichter natürlich, die müssen extrem explosiv sein, die müssen viel aushalten, weil die in der Bobbahn danach rechts und links
voll.
Und Stürze, ne, also da ist schon ordentlich was zu arbeiten.
Sind auch die ganzen Anschieber vom Bobsport, sind ja damals, als ich in der Sportschule auch studiert habe, auch viele da hergekommen und eigentlich primär Kraftathleten. Dann merken die halt, okay, sie haben eine gewisse Explosivität und dann wird das halt versucht irgendwie zu nutzen. Und dann kriegen die Bobfahrer quasi die Anläufer, die normalerweise Kraftsportler sind. Und ich kann mir echt vorstellen, was da an Muskelspannung auf die zukommt. Du hast jetzt, wir haben schon angerissen, einer der aktuellen Tennis-Pros, die du betreust, Sascha Zverev oder Alexander Zverev, hol mich mal ganz kurz ab. Was sind so deine Aufgaben? Also der Typ turnt ja jetzt überall rum. So, was machst du da für den?
Ja, also wie das auch in anderen Sportarten so ist, ist der Schwerpunkt die Physiotherapie. Mhm. Also die sportphysiotherapeutische Betreuung heißt vorbereitende Maßnahmen, wie aber auch nachbereitende Maßnahmen. Also das Aufwärmen, das Abwärmen, die Regeneration. Ja, das ist eine klassische Entmüdungsmassage beziehungsweise Regenerationsmassage, aber auch manualtherapeutische Behandlung. Also klar, da bin ich aktiv. Aber ansonsten, viele denken halt ab und zu mal so Vorträge über meine Arbeit bei vor anderen Physiotherapeuten auch und generell viele Leute sprechen mich mal an, oh geil, du bist im Tennis unterwegs, ey, mega, nur ein Patient am Tag, ist ja richtig geil, ne? Ist auch mega geil, also bitte nicht falsch verstehen. Wie lange arbeitest du dann so am Tag, ne? Dann ist ja eine Stunde Behandlung, dann ist Feierabend.
Nee.
So ist es nicht ganz, also der Tag ist schon voll gefüllt, weil man logischerweise im Team auch alles zusammen macht und der Therapeut ist bei allen mit dabei, weil es kann rein theoretisch ja immer was passieren.
Ja.
Das heißt, ich bin auch viel zum Observieren mit dabei, ich bin beim Tennistraining mit dabei, auch einfach für die Kommunikation zwischen Staff, also zwischen Trainer, Fitness-Physio, Physio-Trainer, dass da halt einfach auch das Maximale rausgeholt werden kann im Sinne des Athleten.
Ja, ist voll geil, dass es sowas eigentlich gibt, also dass du die Möglichkeit hast. Ich meine, hast du ja schon gesagt, finanziell kann man sich im Tennissport, wenn man erfolgreich ist, das erlauben. So, und dann hast du wirklich einen Trainerstab um dich herum, die halt wirklich gucken, auch im Training, was halt abgeht und nicht einfach nur im Wettkampf dann irgendwie mal dann irgendwie intervenieren können oder als Trainer da mal was sehen oder so, sondern halt wirklich halt die ganze Zeit auch irgendwo mit dabei sind, phasenweise.
Absolut. Und das macht ja am Ende auch einen großen Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur.
Ja,
dass
klar.
Man einfach ein Team um sich drumherum hat, die hochprofessionell arbeiten und vor allen Dingen auch gut kommunizieren.
Mhm.
Weil stell dir vor, du hast einen Coach, der im Tennis ist es relativ komplex, wenn der nicht vor Ort ist, dann ist die Kommunikation schon mal eine andere.
Ja,
weil im Tennis musst du viel technisch auch
korrigieren.
Das ist jetzt nicht viel, wie im Radsport vielleicht, wo es viel übers Programmieren geht, über die Trainingssteuerung.
Mhm.
Und wo vielleicht die Radposition einfach schon gesettelt ist und das gut passt. Ne? Im Tennis musst du einfach ganz viel visualisieren beziehungsweise vor Ort adjusten und tun und machen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, dass man da einfach gut miteinander kommuniziert. Wenn der eine was sieht, dass er dem anderen das mitteilt, dass man dann wiederum anpasst. Ne?
Ja.
Um da das, weil es kommt auf jedes Prozent drauf an.
Ja, glaube ich, absolut. Und es ist cool, dass man halt da nachjustieren kann und diese Möglichkeiten dazu hat. Ich lasse eh noch den Schluck aus der Teetasse trinken, würde direkt die Frage anknüpfen. Größter Erfolg als Physio begleitend bei einem Sportler in deinen letzten, dann 10 Jahren, 9 Jahren?
Gewinn von Weltmeisterschaften, Teilnahme Olympische Spiele.
Sagt er so casual hier.
Ja, wenn man es ein paar Jahre macht, manche Sachen vergesse ich leider auch schon wieder, das ist wirklich traurig. Turniersiege, die größten Tennisturniere der Welt. Ja.
Das ist schon wirklich spannend, richtig cool. Okay, damit wir nicht Ärger bekommen, dass wir zu wenig Radsport-Podcasts sind und zu viel über Tennis sprechen.
Das ist ja das, worum es hier eigentlich geht, ne?
Definitiv. Obwohl ich muss sagen, ich habe da eine Affinität in den letzten Wochen bekommen. Also ich habe mittlerweile auch schon den zweiten Schläger, weil man hat ja auch dann irgendwann 2 Schläger, wenn nicht sogar 3.
Ja, sehr gut.
So weit bin ich schon gekommen. irgendwann anders. So, wir machen den Übertrag ins Fahrradfahren, in Radsport. Jetzt die Frage vorweg, bevor wir über meine Themen und visuelle Beispiele, kriegt ihr noch aus dem Video von letzter Woche nochmal der Hinweis, aber bevor wir über meine Themen und allgemeine Radsportthemen sprechen, hattest du jetzt schon in der Vergangenheit Radfahrer eigentlich zu, also Einzelradfahrer, ja, hast du irgendwie schon Teams irgendwas betreut, wie ist da deine Erfahrung?
Also ein Team, ein Radsportteam an sich habe ich tatsächlich noch nicht betreut, aber viele Einzelradsportler hier in der Praxis, ne? Also das ist schon so, dass ich, dass wir auch für alle offen sind in dem Sinne, ja, und viele verschiedene Sportarten betreuen. Einer meiner Mitarbeiter war sogar selber auch bis zu diesem Jahr Radsport-Profi im Mountainbike-Bereich, mit dem auch ganz viel Austausch dann immer stattfindet. Und wir haben in Koblenz ziemlich viele Triathleten. Und die sitzen ja bekanntlich auch die eine oder andere Minute auf dem Fahrrad.
Ja, alle auf den Canyon Speedmax, was hier um Eck ist. Und dann schmeißen sich aufs Bike und sitzen jetzt in einer Position.
Genau.
Okay, cool. Also ein paar Einzelathleten hast schon Erfahrungen mitgemacht. Jetzt, ich meine, du hast mich als Beispiel gehabt. Bei mir war es vielleicht sogar, hast du vorhin schon gesagt, zu rechterweise, ein Extremfall, was so Verkürzung anbetrifft. Und ich würde so ein bisschen da schon direkt reingehen können oder reingehen wollen und fragen, was sind so denn die typischen Begleiterscheinung im Radsport und wieso bedarf eigentlich im Radsport vielleicht sogar einen besonderen Augenmerk auf Athletiktraining oder Beweglichkeit? Was würdest du sagen, macht den Radsport anders oder was macht ihn aus im Vergleich zu anderen Sportarten wie jetzt Tennis, wie Bobsport, wie sonst was?
Also ein großer Unterschied ist ja schon, dass der Radsport, also ist gar nicht despektierlich gemeint, technisch vielleicht gar nicht so anspruchsvoll ist wie jetzt Tennis.
Da hast du absolut recht.
Oder auch Bobsport, das Sprinten, ja, wo technisch auch nochmal ein bisschen mehr was drinsteckt. Dafür hat der Radsport ja seine andere Herausforderungen, wie zum Beispiel wirklich lange in einer Position sitzen.
Ja.
So, ja, was sich jetzt vielleicht einfach anhört, ja, aber gar nicht so einfach ist, weil man einfach über einen langen Zeitraum in dieser Position extrem viel Leistung bringen muss. Und das fordert den Körper auf einer ganz anderen Art und Weise als jetzt zum Beispiel beim Tennis, wo du viel Start und Stopp, Koordination, Schnellkräftigkeit, Sprünge und sowas hast. Mhm. Ja. Und das, ich würde das gar nicht bewerten, dass das eine leichter ist als das andere, überhaupt nicht. Das sind einfach zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und dementsprechend hast du bei Radsportlern häufiger Überlastungs-, Fehlbelastungs-, Verletzungen, Geschichten. Ja. Wo klar, Stürze mal rausgenommen. Also das
traumatische Sachen sind generell jetzt mal raus, ne?
Also das ist klar, dass da auch Verletzungen auftreten können, aber häufig halt so Sachen so, ja, mir schläft immer die Hand ein, mein Unterrücken tut mir weh, ich habe Knieschmerzen, ja, so Sachen. Und dann fragt man mal, wie lange hast du das schon? Und die meisten kommen dann so mit, ja, so ein halbes Jahr. Weil sich so Sachen immer einschleichen und es oft selten von Anfang an so richtig schlimm ist.
Ja, das stimmt. Ne?
Maulst du dich auf gut Deutsch mit dem Fahrrad und brichst dir Schlüsselbein, dann hast du direkt ein Riesenproblem.
Mein Arm guckt nach hinten. Wie lange schon? So ein halbes Jahr?
Das kam tatsächlich noch nicht vor, aber du hast eben so einschleichende Sachen und das macht es aber wiederum als Therapeut echt teilweise zu einer Herausforderung, weil wenn der Sportler oder die Sportlerin schon seit einem halben Jahr Probleme hat, ist es natürlich nicht so einfach, das Problem direkt zu lösen, als wenn es erst seit einer Woche relativ akut ist.
Ne? Na klar. Ja, das habe ich auch schon mal häufig geantwortet, wenn mich jemand gefragt hatte, dass der Radsport oder der Ausdauersport und dann Radsport und Triathlon vielleicht am ehesten sogar noch, weil Laufbelastungen sind da schon eher, sagen mal schnell, hier, stopp, geht nicht weiter. Aber dass wir Athleten in den Bereichen halt super talentiert darin sind, auch so lange in irgendeiner Belastung drin zu bleiben, so lange auch Stoffwechsel zu betreiben, Energieturnover zu betreiben, irgendwann auch so eine hormonelle Disbalance im Übertraining zu erzeugen, wirklich in dieses Overreaching und Übertraining reinzuarbeiten, aber auch dann halt strukturell und in Verkürzung uns reinzuarbeiten, wie ich letztes Mal so schön sagte, so 16 Jahre Radsport hat ein bisschen die Spuren hinterlassen, bis man halt dann irgendwann mal merkt, ja okay, so langsam merke ich, hier macht irgendwas zu, dann sagst du mir halt, ja Bro, du kriegst dein Bein nicht mehr über 90 Grad. Das ist halt schon wirklich besonders.
Absolut und wenn ich gucke mir auch viele Sportevents und ich betrachte das immer dann aus der physiotherapeutischen Sicht auch und wenn man mal schaut, so bei der Tour de France zum Beispiel, steigen Fahrer ja selten aus wegen Rückenschmerzen oder Knieproblemen. Ja. Also das kriege ich zumindest ganz selten mit.
Ja, stimmt.
In anderen Sportarten ist es halt häufig so, Fußball, Kreuzbandriss, Tennis, Schulterschmerzen, so Sachen, ne? Da passiert das viel, viel häufiger, ne? Und dann haben wir genau den Fall, Das geht schon irgendwie, ja. Ich glaube, der Hauptgrund sind Infekte oder sowas bei der Tour. Oder ja,
traumatische Sachen, also Sturz.
Oder traumatische Sachen, genau. Ja,
definitiv, das ist halt auch ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Du kannst, was heißt Problem? Das Schöne ist ja, du kannst halt immer deinen Sport irgendwie machen, selbst wenn es mal zwickt so, da kannst du trotzdem fahren. Es zwickt mal, Beispiel, ich habe mal einen Winter, vor ein paar Jahren ist das her, da wollte ich ein paar Lauftrainingseinheiten machen, das ging auch ganz gut. So. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, ich könnte doch mal Intervalle laufen. VHC Max durchs Laufen und das habe ich gemacht, aber ohne es gut vorzubereiten und dann bin ich 300er auf der Bahn gelaufen, auf der Laufbahn und du hast mir letztes Mal schon meine Innenrotation, meine Hüftinnenrotation angesprochen, meine X-Beinstellung, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ich mit meinem Motor, also umgerechnet eine 250er Pace auf 300er Intervallen in Kurvenschräglage laufe, ich habe mir die Bänderstruktur, das ist wahrscheinlich das ITB, so angeschossen, ich hatte, glaube ich, bestimmt 12 Wochen damit Spaß. Ja. Wenn Laufen tat weh, ich konnte Treppen nicht runtergehen, das war extrem schmerzhaft alles, wollte aber unbedingt ins Trainingslager. Ich bin aufs Rad gehumpelt, setz mich aufs Fahrrad, nichts, nothing, nada. Ich konnte fahren, ich konnte 5 Stunden fahren, gar kein Problem, gar nichts und gehe vom Rad runter mit dem ersten Schritt, musste ich mich wieder am Geländer festhalten, damit ich Treppe hochkomme.
Ja. Das ist ja auch das ist wirklich was Faszinierendes, wirklich, das fasziniert mich jeden Tag wieder am menschlichen Körper.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du hast Schmerzen im IT-Band-Bereich, sagst du, im Kniebereich, richtig, ja. Es ist ja nicht so, dass du das Knie nicht brauchst auf dem Fahrrad. Das arbeitet ja auch da.
Ja, ne? Eigentlich schon.
Und dann pedalierst du und haust richtig rein, hast gar keine Schmerzen und dann machst du einen Schritt, der vermeintlich eigentlich wenig Belastung bedeutet und dir fliegt gefühlt alles um die Ohren.
So, ne? Ist genau so.
Dann fragt man sich, wieso ist das? Und das ist das Faszinierende, der Körper ist so spezifisch.
Ja.
Der kann sich so an einzelne Situationen anpassen, wie aber auch Sachen kompensieren, das ist ja ein Extrembeispiel, ja, dass du mit einem starken Knieproblem schmerzfrei Fahrrad fahren kannst.
Das ist irre. Ich konnte dann Intervalle fahren, ich konnte VHC Max Intervalle fahren, 400 Watt, 450 Watt, was, gar kein Problem, aber eine Treppe hat mich fast ausgenockt.
Ja.
Das war ein stechender Schmerz, irre. Und ich habe mich wirklich wie so ein, es war jetzt nicht schlau, aber ich habe gedacht, okay, ich probiere mal aus, was geht, weil ich habe Bewegungen gemacht, Übungen gemacht und so weiter. Beim Fahren, es wurde danach nicht so extrem dicker. So, es war okay, es wurde ein bisschen warm, aber es war nicht extrem dick. Vielleicht gibt es auch sinnhaftere Sachen, die man machen könnte als Fahrradfahren. 5 Stunden, stimmt schon, aber ich bin auf Mallorca bei 22 Grad. Chill ich jetzt nicht nur rum, hatte ja seinen Grund. Und habe dann gedacht, ja gut, dann ist interessant, dass das halt funktioniert.
Ja, absolut. Und auch da wieder der Transfer. Jetzt stell dir vor, du veränderst deine Fußposition auf dem Rad um einen halben Zentimeter nach vorne hin. Oder
das ist extremst viel.
Genau, oder Sattelhöhe, halber Zentimeter hoch, runter.
Ja.
Das merkt der Körper.
Ja.
Ja, und dann kann es passieren, dass einem vermeintlich aus dem Nee, man hat ja kaum was verändert, in Anführungszeichen. Ja. Den Sattel vielleicht ein bisschen hoch oder runter. Und nach 4 Wochen bekommt man auf einmal Rückenprobleme.
Ja.
Weiß aber gar nicht, woher. Ja?
Ja.
Aber der Körper merkt das.
Das so kam halt nicht von einem auf den anderen Tag. Du kannst nicht ja mit dieser einen Situation in Verbindung setzen. Wenn du Rad anpasst, kann man schon irgendwo verstehen, okay, vielleicht hat es da irgendwie Gründe. Aber Beispiel, es gibt so Tage, aus der Zeit, wo ich super viel gefahren bin, da hast du, wie man sagt, so schlecht gepennt, so, dann hast du mal irgendwie schräg gelegen, dann hat sich von mir aus Rückenstrecker ein bisschen an der Stelle mehr verkürzt als sonst, du hast ein bisschen mehr gelernt, also mehr auf dem Schreibtisch gesessen, setz mich aufs Fahrrad, es ist wirklich literally das gleiche Bike, es hat sich nichts verändert, es ist auch nichts verrutscht, aber ich habe das Gefühl, es war ein fremdes Bike.
Mhm.
Ich habe gedacht, meine Einstellung ist falsch, von einem auf anderen Tag. Ja. Die war nicht falsch, aber ich war irgendwo so ein Ticken mehr verkürzt und habe das Gefühl gehabt, ich bin mit dem Sattel irgendwie 2 Zentimeter hochgekommen. Und dann habe ich auch gemerkt, ich sitze anders, ich trete anders, ich habe Power verloren und so weiter und so weiter. Da merkst du schon wie eine Art Mikrodetektor, dass sich was ändert. Und jetzt kann man mal überlegen, was das bedeutet, wenn du dich über Jahre hinweg sukzessiv in eine immer weiter und immer größer auftretende Muskelverkürzung reinarbeitest, was das eigentlich für deine Radperformance auch bedeutet.
Absolut. Also Performance, wie aber auch Verletzungen, Verletzungsprävention. Aber jetzt dreh den Spieß mal um und überleg mal, hey, du hast eine ganz gute Grundlage und jetzt fängst du an, ein paar Sachen zu verbessern.
Mhm.
Ja, über zum Beispiel Athletiktraining, über vielleicht auch jetzt physiotherapeutische Behandlungen oder über Trainingssteuerung, über Sitzposition, was auch immer.
Ja.
Ne? Also, was du da dann noch rausholen kannst auch, das ist ja phänomenal.
Ja, es ist halt am Ende, wir sind halt in unserem Podcast auch sehr sportwissenschaftlich nerdig unterwegs und da geht es viel um VHC Max, fraktionelle Ausschöpfung der VHC Max, deine Schwelle und Sauerstoffökonomie, das stimmt schon alles. Ja, und dann hast du halt irgendwie so Athleten wie mich manchmal, die halt so variabel in der Leistungsfähigkeit sind. Es kann sein, dass ich entweder im Radrennen vielleicht Top 3 fahren kann oder nach 5 Minuten abfalle und nicht mehr kann. Das ist all out. Und dann habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist es halt auch nicht die VHC Max, weil die wird sich an dem Tag nicht geändert haben, sondern eine muskuläre Fehlbelastung und ich fange an, in den falschen Muskelgruppen zu arbeiten. Daher vielleicht für mich die Frage, oder stellt sich vielleicht generell als Radsportler die Frage, was sind denn so die typischen Hauptmuskelgruppen, wo sich Radsportler darauf konzentrieren sollten, die durch die Bewegung des Radfahrens vielleicht verkümmert, sagen wir ja ehrlich. Ja. Oder also welche Muskelgruppen sollte man sich darauf konzentrieren als Radfahrer?
Ja, du bist ja ein ganz gutes Beispiel gewesen, auch in der Untersuchung, wie aber auch im Krafttraining. Verschiedene Aspekte. Also fangen wir mal vielleicht in der Mitte des Körpers an, Thema Core. Also das ist definitiv ein Punkt, wo man als Radfahrer, hast du gemerkt, ne, dass vielleicht schnell mal Defizite auftreten können, den man auf dem Schirm haben sollte.
Ja.
Weil bist du im Core nicht stabil, dann geht es nach oben in den Oberkörper, beziehungsweise die Arme, wie auch nach unten die Beine, geht es weiter. Ja. Der Körper besteht ja aus Ketten, ja, man kann das nie so isoliert sehen, sagen, jo, ich habe jetzt nur da das Knie, ja, und da die Hüfte und hier oben die Schultern so, sondern das ist alles miteinander verbunden. Heißt, bist du instabil im Core, dann ja, eierst du vielleicht auch mehr auf dem Fahrrad rum. So, und jetzt kann man darüber diskutieren, ist das Rumeiern gut, ist das nicht gut, bringt dir das Performance, bringt dir keine Performance. Das muss man individuell immer schauen, aber ich bin schon der Meinung, je instabiler du auf dem Fahrrad bist, desto mehr Energie musst du aufwenden, um vereinfacht gesagt auf dem Fahrrad sitzen zu bleiben.
Ja.
Also wenn du immer um 15 Meter rechts und links scheuerst auf dem Sattel, freut sich dein Allerwertester nicht, ja, und du verlierst einfach Energie.
Ja.
Also fangen wir da an, beim Core, ganz wichtig. Dann aber auch Gesäßmuskulatur oder generell die hintere Kette, ja, und da ist vor allen Dingen Gesäßmuskulatur die Struktur, die man hervorheben muss, weil die einfach allein durch unseren Lebensstil, der sich ja enorm verändert hat über die letzten Jahrzehnte.
Jagst du keine Mammuts mehr?
Ganz selten, nur noch sonntags, nachmittags, jeden dritten Sonntag aber nur im Monat.
Hinter Lahnstein irgendwo.
Genau, ja, wir haben ja so einen Tierpark. Jetzt hast du mein Hobby verraten.
Mammut.
Es ist offensichtlich, wir sitzen alle viel, viel mehr, ja. Und das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Jetzt ist schon mal sehr lobenswert, wenn man dann Sport macht, ja, und im Zweifel auch Fahrrad fährt, aber Fahrradfahren ist auch wieder eine sitzende Tätigkeit.
Voll,
ja.
Voll.
Heißt, um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen genauer drauf einzugehen, die Gesäßmuskulatur hat die Funktion, die Hüfte zu strecken. Wenn wir sitzen, ist es genau das Gegenteil, die Hüfte ist gebeugt.
Mhm.
Hier auf dem Stuhl, wie wir jetzt gerade sitzen, aber wie auch auf dem Fahrrad.
Ja.
Heißt, die Gesäßmuskulatur wird gar nicht gebraucht. Was macht dann der Muskel, wenn er nicht gebraucht wird?
Verkümmert.
Verkümmert und meldet sich ab.
Ja, tschüss.
So. Das heißt, die Funktion geht eigentlich verloren von dem Muskel. Ja, ja, der sagt adieu. Das ist das beste Beispiel, sieht man vielleicht auch ab und zu mal im Supermarkt. Also ich sehe es zumindest, aber ich bin da ja auch vorbelastet. Diese Leute im Profil, die einfach keinen Arsch in der Hose haben, auf gut Deutsch. Ja.
Ja.
Da kannst du dir relativ sicher sein, die sitzen viel. Ja.
Ja.
Heißt, das ist brutal wichtig, dass man da halt Ausgleichstraining stattfinden lässt.
Ja? Ja.
Jetzt ist beim Radfahren ja schon so, dass auch die Gesäßmuskulatur arbeitet, zum Glück.
Ja.
Sonst hätten wir da noch ein größeres Problem. Trotzdem muss man dann Fokus drauf legen.
Ja, definitiv. Gerade aber die mediale, also die tiefer liegende Gluteusmuskulatur, also nicht der Pfirsicharsch, sondern der eigentlich dafür zuständig wäre, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Stand steht und ein Bein nach außen versucht zu abduzieren, also ein bisschen nach außen hebt, da merkt man ihn so ein bisschen tiefer liegend. Dieser Muskel, finde ich, beim Radsport verkümmert auch trotzdem sehr stark, obwohl vielleicht Gluteus Maximus dann vielleicht ein bisschen besser trainiert ist, aber der ist sehr, sehr schlecht. Also ich kenne es von mir selber.
Mhm.
Dass andere mich darauf hinweisen, das weiß ich auch und ich kann es nicht abstellen, dass ich gehe wie eine Ente. Also ich habe einfach da super wenig Stabilität. Meine Hüfte fällt nach rechts und links jedes Mal ab und das siehst du spätestens dann eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt, weil die ganzen Radfahrer denken so, Rolle, jetzt auch keinen Bock jeden Tag. Mhm. Ich gehe mal laufen. Und Radfahrer können an sich erstmal ganz gut laufen, physiologisch, weil sie einfach Motor haben. Das heißt, dann gehen sie laufen und sagen, ja, keine Ahnung, ich mach mal locker Lit und laufen 4er-Pace.
Ja.
Wo jemand sagt, hast du eine Macke? Und 4er-Pace sieht bei denen und bei mir fantastisch scheiße aus. Ich habe jetzt die Tage, ich glaube, Toni Martin hat jetzt gerade am Wochenende seinen ersten Halbmarathon abgearbeitet, in 1,24. Sehr, sehr gut.
Sehr solide.
Sehr solide, dafür auch seit Jahren nichts mehr macht. Und du siehst auch da wieder Standbild, wo quasi ein Bein steht, fump, so eine Hüfte, die auf eine Seite runterfällt. Und das geht irgendwann so weit, dass du halt immer merkst, wenn du Treppen gehst, ich kann mein Knie gar nicht stabilisieren. Ich gucke runter, das Knie wabbelt nach innen rein. Und da hast du ja auch schon zu Recht gesagt, ja, aber irgendwann kommt der Punkt, da hast du so eine starke Innenrotation in der Hüfte, dass irgendwann auch beim Radfahren du halt nach innen ausweichst mit dem Knie, weil das ist halt das, was als Spiel hat. Und dann kommst du zu einem Punkt, sieht nicht nur im Alter kacke aus, sondern verliert auch noch Leistungsfähigkeit.
Absolut. Und dann sind wir an dem Punkt, wo man fragen muss, sollten wir nicht besser was korrigieren?
Ja.
Einmal, um Leistung auf dem Rad, besser Leistung auf dem Rad bringen zu können und vielleicht auch, um zukünftige Probleme zu vermeiden oder gegebenenfalls, falls Probleme schon da sind, die zu beseitigen.
Ja, ja. Zu der Core-Thematik hattest du ja letztes Mal diese isometrische Käfer-Crunch-Halte-Kipp-Übung
gezeigt. Der Name ist überragend. Darf ich den übernehmen, den Namen?
Ja, klar. Ja, sehr gut. Der ist kurz und handlich. Und jetzt Frage Luteus, Kreuze eben habe ich gemacht. Was würdest du sagen, was kann man noch machen oder bedarf es mehr Übungen, reicht eine? Wie kann man da rangehen?
Zum Thema reicht eine oder mehrere ist auch wieder die Frage, was für einen Bedarf hast du und wie groß ist auch die Belastung, um eben ein alternatives Sportprogramm machen zu müssen, in Anführungszeichen. Wenn du sowieso einen Alltag hast oder wenn du sehr aktiv bist und nicht einen super atrophierten, sagt man, also einen verkümmerten Gesäßmuskel hast, ja, dann musst du vielleicht nicht ganz so viel machen wie jemand, der eh den ganzen Tag sitzt, ne?
Ja.
Bist du Leistungs- oder Profisportler, dann solltest du wesentlich mehr Zeit in Alternativtraining investieren als jemand, der einmal die Woche Fahrrad fährt.
Klar.
So, ne? Das muss ja auch immer im Verhältnis stehen, weil ansonsten bist du Präventionstrainingsweltmeister und vergisst aber ganz...
Ja, das stimmt schon. Ich sag mal, der typische Radfahrer in den letzten Jahren, der jetzt vermehrt in den Group Rides unterwegs ist, sitzt auf jeden Fall am Schreibtisch, hat auch vielleicht ein bisschen Homeoffice-Möglichkeiten, weil der dann auch früher aufs Rad kann nachmittags, wenn er da ein bisschen so die eine oder andere Minute sich schon mal die Hose angezogen hat beim Call und hat schon das Trikot eigentlich drunter, springt dann drauf im Panormal-Jersey auf dem Canyon A-Road, fährt er los und der ist auf jeden Fall definitiv nicht auf einem Tag hinweg groß tätig gewesen mit seinem Gluteus. Wenn du sagst, der muss ein bisschen mehr machen, vielleicht den Umfang mal anzureißen. Müssen wir mehr als ein, zwei Mal die Woche? Oder geht das schon?
Auch da wieder, also ist immer schwer pauschal zu sagen, aber wenn du, sprechen wir mal über ein Präventionstraining, also über ein Training, wo du jetzt nicht das Ziel hast, dass du einen riesen Pfirsich Hinterteil bekommst, sondern dass du einfach gesund sein willst und Verletzungen vorbeugen möchtest und vielleicht so ein bisschen sogar Performance noch rausholen, dann ist ein-, zweimal die Woche ausreichend. Ja, du kannst auch noch ein drittes Mal mit dazu nehmen. Ja. Mhm. Hängt aber wirklich auch ein bisschen davon ab, wie groß dein Trainingspensum ist.
Mhm.
Ja, also so ein, gehen wir mal in den Krafttrainingsbereich rein, da ist zweimal die Woche vollkommen ausreichend.
Okay, das ist ja schon mal ein bisschen beruhigender.
Genau, also man muss jetzt nicht jeden Tag anfangen, Kreuzheben zu machen.
Sehr gut. Kreuzheben haben wir in dem Video gezeigt. Wir haben Hip Thrust gezeigt. Fand ich übrigens, als du es damals schon erklärt hattest, als das erste Mal wir uns getroffen haben, fand ich damals schon eine Erklärung mega und finde ich eine richtig gute Übung, habe ich so zu wenig auf dem Schirm gehabt.
Mhm.
Da ich das sagtest, ich habe genau die gluteale Ansteuerung, die ich halt sonst auf dem Rad ein bisschen vermisse und komme aus dieser Innenrotation mal raus.
Mhm. Genau, also das ist eine meiner Lieblingsübungen, weil die wirkt bei ganz vielen Sportlern und wirkt auch bei ganz vielen Nicht-Sportlern sehr, sehr gewinnbringend. Ja.
Ja.
Und das Gute ist, dass die technisch nicht so anspruchsvoll ist, dass man da jetzt irgendwie, im Kreuzheben zum Beispiel ist schon wesentlich anspruchsvoller und da kann man viel, viel mehr falsch machen.
Mhm.
Und bei einem Hip Thrust kommt man relativ schnell rein, ist relativ simpel, also ganz runtergebrochen, die Brücke kennt fast jeder.
Ja,
du liegst auf dem Rücken und hebst einfach das Gesäß an. Das kriegt fast jeder auch hin und das ist ja, das ist ein skalierter Hip Thrust. Und wenn du es dann gut umgesetzt bekommst mit einer Langhantel und mit Gewichten, dann kriegst du so eine Aktivität auf der Gesäßmuskulatur plus natürlich auch etwas die Hamstrings und den unteren Rücken, was dir extrem viel bringt einfach.
Voll. Kann ich übrigens bestätigen, Leute, aufgrund meines Muskelkaters in den Tagen nach unserer Session, der war wirklich endwild. Habe ich vorhin schon erzählt, da bin ich nach 8 Tagen finally mal wieder ins Fitnessstudio gegangen und dachte mir, komm, jetzt bau auf, du bist motiviert, jetzt machen wir nochmal eine Übung. Steh da, mach meine Good Mornings, schön Aufwärmübung für Kreuzheben und beim ersten Good Morning habe ich schon gesagt, ach du Kacke, ich mache hier heute gar keine Bewegung Kreuzheben, weil ich glaube, gleich reißt hier alles auseinander. Da habe ich mir noch ein bisschen umgeguckt, was kannst du noch machen? Okay, das kannst du auch nicht machen. Ein bisschen Squat versucht, so die Bewegung zu machen. Hip Thrust ging so eben. Dann saß ich dann da und habe überlegt, ja, was ist noch heile? Oberkörper, habe mich hingesetzt, Bankdrücken gemacht und mich wieder eine Woche mit komplett die Arme zerschossen.
Ja.
Also der Anfang ist wirklich schlimm.
Aber da merkst du halt, dass es auch ankommt. Ne?
Also ja, das kommt an.
Der Körper zeigt Reaktionen und das ist auch gut so.
Ja.
Und die Übungen bringen was so, ne?
Ja, das kommt, also Reizreaktionsschema war auf jeden Fall da.
Auch wenn es vielleicht am Anfang sich nicht immer so angenehm anfühlt, die ersten Tage.
Ja. Definitiv. Zur Bewegung des Hip Thrusts und auch zum Kreuzheben hat Timo es eigentlich super erklärt, finde ich, bei uns im Video. Also guckt euch das ganz gerne in Ruhe nochmal an, wenn ihr wollt. Unter dem Video ist auch ein Krafttrainingsprogramm verlinkt, da gibt es auch noch ein paar Hinweise dazu oder halt hier in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr es gerne mal zu Hause nachturnen. Wollen wir mal die Kette weitergehen? Willst du nach unten weiter? Also wenn wir jetzt
Gehen wir
weiter runter. Richtung Beine. Was können wir machen außer Fahrradfahren?
Nun ja, also wenn wir da anknüpfen, wir haben ja gesagt, Hip Thrust gut fürs Gesäß.
Ja.
Und für die hintere Kette aber auch sehr gut ist eben das Kreuzheben, was du auch echt wirklich gut gemacht hast. Da muss man dich wirklich mal loben.
Habt das gehört, Leute?
Ja, das kriegen wenige so gut auf Anhieb hin, weil es, wie gesagt, technisch echt sehr anspruchsvoll ist, das Kreuzheben.
Ich bin ja der polarisierende Typ. Also ich bin, wenn ich kacke, dann richtig kacke und wenn gut, dann werde ich gut.
Ja, das habe ich gemerkt. Ne? bei der Crunch-Übung warst du ja richtig kacke.
Da war ich eher Team richtig kacke.
Das heißt ja, für die hintere Kette extrem gut auch nochmal das Kreuzheben, also da einfach anzusetzen und einfach an der Hüftstreckung zu arbeiten, an einer gewissen Beinachsenstabilität auch zu arbeiten, was auch schon beim Kreuzheben gar nicht so unwichtig ist.
Voll.
Und wenn wir das Ganze nochmal weiterspinnen, darf der Squat natürlich auch nicht fehlen. Ja? Also die Kniebeuge an sich, eine All-in-One-Übung für jegliche Muskelgruppen. So genial und so wenige können es leider nur noch.
Ja, okay. Dann da sagst
du gerade schon leider auch dazu.
Ja, ich weiß. Dann wollte ich gerade sagen, sag doch mal direkt, wenn du sagst, so wenige können es, was können die denn nicht, inklusive mir, was sie es eigentlich können müssten?
Naja, also wenn man sich die Kniebeuge von vielen anschaut und wenn ihr jetzt gerade reinhört und Zeit habt, euch mal hinzustellen, macht doch mal eine Kniebeuge. Die wenigsten schaffen es wirklich, möglichst aufrecht in eine tiefe Hocke zu kommen. Ja, entweder fällt man nach vorne oder nach hinten um oder man kommt gar nicht unter 90 Grad von Kniebeuge. Das heißt, bei den meisten hapert es eigentlich schon an der Beweglichkeit. Noch nicht mal an der Kraft. Ja. Ja, die kommen gar nicht so weit, die Kraft überhaupt einzusetzen, weil die Beweglichkeit nicht da ist. Und das passiert bei vielen einfach aufgrund von Bewegungsmangel.
Auch da, Leute, bin ich am anderen Ende der polarisierten Normalverteilung derjenigen, die es halt können und nicht können. Ich würde sagen, da war ich weit weg entfernt von gut.
Aber wir haben ja gute Wege gefunden, wie man das runterskalieren kann, dass du auch in eine tolle Squat-Position reinkommst. Mit ein paar Tipps einfach, wie man daran arbeiten kann. Weil auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Ne?
Ja. Also würdest du jetzt, ich hatte den Counterbalance-Squat ausprobiert, der war eigentlich ganz cool, da war es ja auch schon deutlich besser. Meine Mobilisation davor, als wir dann am Langhantel-Rack das gemacht haben, sah deutlich besser aus, das weiß ich auch. Counterbalance war schon ein bisschen besser. Limitator da ist, dass ich einfach nicht jetzt ewig weit Gewichte von mir weggestreckt da die Squat-Bewegung machen kann. Was kann ich jetzt machen? Weil meine Beine sind ja eigentlich stark und die wollen auch vielleicht ein bisschen Belastung. Ich möchte gerne Squats machen. Was kann ich jetzt machen, wenn ich weiß, das kann ich eigentlich noch nicht machen? Gibt es eine Alternative oder sollte ich jetzt nur mich auf andere Übungsvarianten, darf ich gar nicht squatten, heißt das?
Also du meinst mit Gewicht? Also
mit Gewicht gerne.
Um wirklich Gewicht auch drauf zu packen. Gibt es viele verschiedene Alternativen auch, um daran zu arbeiten. Du kannst theoretisch mit einem Backsquat arbeiten, wie aber auch mit einem Frontsquat. Mhm. Der Frontsquat, schwieriges Wort, ist zum Beispiel, hilft da. Weil da einfach das Gegengewicht, wie beim Counterbalance Squat, liegt auf deinen Schultern. Das heißt, du hast nicht so eine krasse Haltearbeit aus dem Oberkörper, um das Gewicht zu aufrechtzuhalten. Hilft dir aber auch schon, in den Kniebeuge runterzukommen.
Ja.
Sehr gut. Klappt das auch nicht so gut, kannst du theoretisch an einem TRX-Band dich festhalten oder am Rack und so assistierte Kniebeugen machen. Und geht das auch nicht so gut und man fühlt sich unsicher, dann gehst du an die Beinpresse.
Ja, okay, stimmt.
Die Beinpresse ist auch schon eine abgewandelte Kniebeugebewegung.
Ja.
Und da werden schon auch ähnliche Muskelgruppen aktiviert.
Mhm.
Der technische Teil fällt halt größtenteils einfach raus.
Ja,
das macht es nicht so komplex, ist aber extrem gut, wenn man sich da sehr unsicher fühlt, um mal einen Einstieg zu haben.
Ja, stimmt. Das ist ein guter Hinweis, weil du hast absolut recht. Natürlich wäre es schöner, die Langhantel, Freigewicht und dann perfekte Squat-Position zu machen, weil du hast auch Core-Stabilität, du hast verschiedene Muskelgruppen, die du aktivierst. Aber mit der Bewegung, die ich da gemacht habe, wäre es vielleicht nicht zielführend, weil sonst habe ich die nächsten Probleme.
Genau, und das ist wirklich ein Punkt, der ist extrem wichtig und der wird leider sehr häufig falsch gemacht oder missachtet. Wenn man mit Gewicht arbeitet, wenn man im Krafttrainingsbereich unterwegs ist, die Technik muss gut sein.
Hm.
Ist die Technik nicht gut, dann ist irgendwann eine Verletzung vorprogrammiert. Sei es beim Kreuzheben, bei der Kniebeuge, bei jeglichen Sachen im Freihandelbereich, das muss einfach sitzen, weil ansonsten liegst du irgendwann hier auf der Bank, weil man sich verhoben hat oder sonstiges gemacht hat.
Ja, da sprichst du wahre Worte. Also einfach nur Massephase, gib ihm, ist halt einfach nicht. Und wir haben tolle positive Effekte von Krafttraining, auch auf Radperformance, nicht nur verletzungspräventiv und nicht nur von der Bewegung, sondern auch, wir wissen durch Studien aus meistens wieder Norwegen, was es halt für Effekte hat auf Sauerstoff-Leistungsbeziehungen etc. Und viele sind jetzt gerade im Winter da und denken sich so, alles klar, es ist eh dunkel, jetzt Krafttraining, ich habe kein Rennen demnächst, fange ich mit an und dann gib ihm. auch da wieder das Problem. So ein bisschen wie das, die Laufthematik bei den Radfahrern. Hast du ein bisschen Beinkraft, hast du ja schon dabei und bringst ja schon mit. Das heißt, du bist relativ schnell vielleicht nach einer Gewöhnungsphase bei Gewichten und denkst, ja, okay, passt schon. Und dann, ja, beachtest du aber, dass vielleicht die Technik nicht so ideal ist oder halt die Verkürzung dich eigentlich limitiert an verschiedenen Faktoren. Da sollte man vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Aber vielen, vielen Dank schon mal für die Alternativübungen, weil das hilft wirklich, dass man schon mal überlegen kann, was man da als Alternative machen kann.
Es gibt immer Alternativen. Also ja, auch das, ja. No excuse. Ja, also
ja, ja, stimmt.
Es gibt immer Alternativen.
Kann kein Krafttraining machen.
Ja, man kann alles runterbrechen. Man kann mit der 80-Jährige kann Krafttraining machen. Und das ist eben so, so wichtig, gerade für ein gesundes Leben auch. Später raus. Ne? Also die Karriere ist ja irgendwann vorbei, ja, und man will ja dann irgendwie noch einigermaßen rund durchs Leben kommen.
Ja, gerade mit den Tennisspielern.
Das ist auch so ein Punkt, ja.
Ach was, da gibt es auch künstliche Hüften.
Oder künstliche Sprunggelenke sogar, ja.
Auch
Boris
das.
Becker mal fragen.
Ach ja, schlimm. Okay, wollen wir weiter runtergehen noch? Hm? Also wir haben jetzt die Squat-Position. Was müssen wir noch beachten? Also ich weiß, ich hatte schlechten Fuß, das weiß ich noch.
Genau, also die Sprunggelenksbeweglichkeit ist einfach auch wichtig, ja, aber da geht es eher mehr dann Richtung mobilisierende Übungen, um einfach da das Sprunggelenk in jegliche Richtung auch zu bewegen.
Mhm.
Ja, und klar, dann könntest du da auch nochmal ansetzen und mit einem Wadenheben die Waden etwas zu trainieren. Aber da vor allen Dingen häufig ist einfach ein limitierender Faktor die Beweglichkeit.
Ja, ja, weil ich finde Wadenheben, Training und so weiter, boah, ich hab das mal ein paar Mal gemacht, ich reizt das halt weniger, weil ich weiß nicht wieso, aber wenn du so Wadenheberübungen machst oder halt so ein paar Gewichte hast, ich war relativ schnell immer so bei relativ viel Gewicht, weil das geht halt schon, weil da ist schon viel Power da. Und ich habe das Gefühl, okay, so wirklich viel bringt mir das nicht, außer dass ich gleich einen Krampf bekomme an einer spezifischen Stelle. Mhm. Aber selten ist das ein Limitator, glaube ich, dass es die Kraft in der Wade fehlt, als vielmehr eine Fehlbelastung, hast du ja selber schon gesagt, in Rotation des ganzen Beines. Man sieht halt, dass das Knie so ein bisschen nach innen rein abhaut. Das heißt, ich drehe quasi eigentlich auch den Fuß nach innen oder innenwärts. Das heißt, meine Ferse geht eigentlich nach außen. Dadurch, dass ich aber mit dem Schuh im Klickpedal fixiert bin, geht das ja gar nicht. Das heißt, ich kriege eine Spannung, vor allem auf Gastrocnemius lateral, also der äußere Wadenmuskel.
Ja.
Und da merke ich, macht es einfach zu. Das liegt aber dann nicht daran, dass mir da eine Kraft fehlt, sondern dass einfach komplett der Fuß gedreht wird in dieser Bewegung eigentlich halt wieder. Wir gehen nach oben, Gluteus, Medius. Was können wir denn, Fußmobi, was können wir da gut machen an Übungen?
Du kannst, also was relativ simpel ist, du stellst dich auf eine Treppenstufe ja, und sinkst einfach mit der Ferse nach hinten ab. Ne? Also du stehst nur mit dem Vorfuß auf der Stufe, die Ferse ist frei und lässt es einfach absinken.
Ja.
So, da hast du 2-in-1, du hast noch ein bisschen eine Wadenaktivierung, weil du dich dann wieder hochdrückst. Ja? Wenn du das nicht machen willst, dann stehst du einfach mit beiden Beinen und drückst, oder stehst mit einem Bein und drückst dich mit beiden dann wieder hoch.
Mhm.
Dann hast du da relativ wenig Aktivität drauf. Super simple Übung, um das einfach zu mobilisieren. Ansonsten auch ein Ausfallschritt. Ja, wenn du einen Ausfallschritt gehst und dann einfach das Knie über Sprunggelenk drüber fahren lässt, in dem Sinne, mobilisierst du auch super gut das Sprunggelenk.
Ja, cooler Hinweis auf jeden Fall. Und Leute, wenn ihr drüber nachdenkt oder schon mal gehört habt oder mal gesehen habt auf Bildern, dass ihr ja so Team Prima Ballerina seid, also auf der Pedale steht mit so einem Spitzfuß und die Ferse in Genhöhe, das ist vielleicht auch nicht die idealste muskuläre Verteilung, die ihr da gerade provoziert. Also super viel über die Wade, weniger über den Quadrizeps. Das kann zum Teil auch manchmal eine verkürzte Hamstrings-Muskulatur sein, genau, die ein bisschen zieht. Stimmt schon. Oder ja, ein zu hoch eingestellter Sattel, aber teilweise häufiger auch fehlende Mobilisation. Das sehe ich dann, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, ich habe ja mal eine Zeit lang als Bikefitter auch gearbeitet dann. Und dann geht es mit dem Sattel runter ein bisschen, da bleibt der Fuß aber genauso stehen. Und dann liegt es halt nicht an der Sattelhöhe, sondern halt an der fehlende Mobilisation.
Ja, absolut, absolut. Und das sind halt einfach so Sachen, die auch, wo wieder der Bewegungsmangel uns einfach nicht hilft.
Ja.
Weil früher ist man über Stock und Stein gesprungen, übertrieben gesagt. Da kommt man ständig in Bewegungsbereiche rein, wo der Körper mobil bleiben muss.
Ja,
um ins Auto einzusteigen, da braucht man nicht mehr so viel Beweglichkeit. Ja? Gerade wenn es irgendwie ein SUV ist.
Ja, stimmt.
Da rutscht man so rein.
Sein hast ein Lambo.
Da musst du sportlich sein.
Da fällst du so rein.
Da musst du sportlich sein, sonst kommst du nicht mehr raus.
Dann mal, wo wir gerade beim Thema Füße sind. Viele Athleten, Athletinnen beklagen ja regelmäßig auch mal, mir schlafen die Füße ein, ich habe da immer ein wiederkehrendes Problem. Trotz mehrerer verschiedener Schuhe, die ich ausprobiert habe, und wissen nicht so ganz, wo die Lösung da ist. Hast du Ideen für einschlafende Füße?
Ja, das ist ein ähnliches Pendant zu einschlafende Finger auch. Also wenn wir das jetzt rein aus neuroanatomischer Sicht sehen, dazu muss man wissen, der größte Feind des Nervs ist einfach Druck.
Mhm.
Ja? Zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall, wo sich ja, Gewebe der Bandscheibe löst und auf den Nerv drückt. Das kann sehr schmerzhaft sein, das kann aber auch teilweise Taubheitsgefühle auslösen, ja. Das kann Kraftverlust auslösen. Der Nerv mag das nicht. Und jetzt haben Radfahrer ja die Herausforderung, dass man einfach lange in einer Position sitzt, wodurch ja schon Spannung aufkommt.
Ja.
Du merkst, jeder merkt das, wenn man mal versucht, 10 Minuten still auf dem Stuhl zu sitzen, da kommt überall Spannung irgendwann. Das fühlt sich unangenehm. Mhm. Wenn man Leute beobachtet, in der Bahn, wo auch immer, da sitzt keiner 10 Minuten still. Ja, da geht es von rechts nach links, hast vor, recht. Zurück.
Ja.
Und so, die Herausforderung ist auf dem Rad, geht ja nicht so gut.
Ja,
du kannst ja jetzt nicht vor, zurück, rechts, links, dann fällst du vom Rad oder hast die Sportart verfehlt, würde ich mal sagen.
Schön gesagt.
Dementsprechend baut sich halt dadurch schon auch Spannung auf.
Mhm.
Was wiederum sich auch negativ auf Nervengewebe oder auf die nervalen Strukturen auslösen kann. Das darf ich jetzt nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht so, dass der Nerv kaputt geht dadurch. Ja, und jetzt, ich plane jetzt eine 5 Stunden Radtour und muss mir Angst haben.
Kann mein Bein nicht mehr bewegen.
Genau, dass danach das Bein abgestorben ist. Das wird nicht passieren. Aber diese Thematiken wie Füße schlafen ein und Hände schlafen ein, das ist ja häufig so, dass das erst mit einer Zeit kommt.
Mhm.
Ja, das ist nicht so, man setzt sich drauf und der Fuß ist weg.
Ja.
Oder so. Man tritt einmal, mal pedaliert einmal und der Fuß hängt rum.
Staub.
Ja, so. Passiert ja selten. Ich glaube, da können die meisten relaten, dass das eher nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder auch 2 Stunden erst ist. Ja?
Ja.
Und das ist ja schon das beste Indiz dafür, dass das selten eigentlich der Schuh sein kann.
Ja.
Oder was heißt selten, aber eher nicht dafür spricht, dass der Schuh ist, weil der Schuh ist ja tendenziell nicht fester geworden. Oder?
Die einzige Begründung ist, dass wir bei sehr, sehr warmen Temperaturen zum Beispiel unterwegs sein, der Fuß sich ein bisschen ausdehnt.
Genau. Und Blut in den Fuß kommt.
Genau, so? Dass mehr durchblutet. Ja. Und dann, dass er dann, wenn er so sehr eng ist, da ist es sehr starr, ist das Material halt und auch die Sohle. Oder wenn du gerade neue Schuhe hast und es wenig Flexibilität zulässt, dann kann das schon sein, nennt sich Hot-Foot-Effekt. So.
Mhm.
Deswegen siehst du manchmal bei der Tour auch die Fahrer, wie sie sich ein kaltes Wasser über die Füße kippen wollen. Das ist aber seltener der Fall, vor allem wenn wir halt bei normalen Temperaturen fahren oder auch sogar kalten Temperaturen fahren. Mhm. Dann ändert sich es eigentlich nicht, nein.
Ja, also gehe ich voll mit, ne? Also absolut, der Fuß dehnt sich aus.
Ja.
Ja, da kommt einfach mehr Blut auch an, mehr Flüssigkeit. Und das drückt dann auch 100%. Bei der Hand ist das aber eher nicht so.
Ja, das stimmt. Ne? Also, das ist wirklich so. Die kann sich sonst gerne ausdehnen.
Die kann sich ausdehnen bis überall hin. Ne? Du kannst mit so Pranken noch fahren. Das geht schon. Deswegen, um da einfach den Transfer zu haben, bei der Hand ist es nicht so und da sprechen wir wirklich über die Strukturen, die dann anfangen auf den Nerv zu drücken.
Mhm.
Und das sind die Weichteile, das ist Muskulatur, das sind Faszien,
die
dann einfach den Nerv komprimieren und das wiederum dann halt eine Herausforderung wird irgendwann. Und dann meistens sind es die Taubheitsgefühle, können aber auch Schmerzen sein oder auch Kraftverlust im Worst Case.
Absolut.
Und das wäre dann richtig blöd, weil Kraftverlust heißt wiederum langsamer Fahrradfahren.
Das wollen wir nicht.
Ja.
Zu der Handthematik kann ich absolut auch ein bisschen anekdotisch erzählen. Das ist erstmal ein großes Problem aller Ultrafahrer immer, die sehr, sehr lange Events fahren, sehr lange Rennen. Ich habe jetzt selbst einen Athleten, der in 2 Tagen in Chile, in Anden fahren wird und das wird irgendwas um die 40, 42 Stunden Dauerbelastung sein, die er durchzieht. Also wird das wahrscheinlich, also schlafen ist er nicht.
Total.
Du ziehst du durch.
Der steigt nicht einmal ab.
Der steigt ab zum Pflaster auffüllen und vielleicht kurz Vorräte kaufen, aber wir haben jetzt eine Strategie an Kohlenhydraten aufgebaut, dass er autonom durch das ganze Event durchkommt, sind 806 Kilometer. Mit 12.500 Höhenmeter und er wird es am Stück fahren und das Einzige, die Pausen sind halt Pinkelpause, kurz Jacke umziehen oder halt Wasser auffüllen, aber wir versuchen.
Läuft er auf dem Fahrrad zwischendrin kurz?
Gar nicht. Also das letzte Mal, wenn das erfolgreich funktioniert, wird er das gut abschneiden. Da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal über eine Story auf jeden Fall machen.
Mhm.
Er hat damals mal in Badlands gewonnen. Das ist ein Rennen in der spanischen Wüste. Und das waren 44 Stunden und insgesamt hat er 2 Stunden Standzeit gehabt. Das waren halt Einkaufen und halt mal irgendwas am Fahrrad, kurz Flaschen auffüllen oder halt dann in einem Restaurant sich schnell so Reis mit irgendwas reindonnern. Und hat dann quasi 44 Stunden durchgearbeitet auf dem Rad.
Das ist sehr brutal, ey.
Und da kannst du dir vorstellen, was da mit den Händen und etc. passiert. Weil da ist auch häufig ein Problem, dass du Hände, klar, taub, dann hast du gesagt, der Nacken, ne, den man dann sehr so aufrecht halten, dann hast du Kompression im Halswirbelbereich, drückt dann auf den Nerv. Das ist das, was ihr eigentlich ganz gut bei uns im Video, finde ich, sehen könnt, weil du hast mir sehr, sehr schön eigentlich durch meinen Nacken gezeigt, so, dass Bewegung gut nachgemacht. Und was häufig der Fall ist, dass die Athleten dann, wenn sie mit der Hand auf dem Lenker, gerade im Bogen des Lenkers, sich die Hand aufstützen, dass sie den Ulnaris-Nerv immer einklemmen. Genau. Das merkt ihr dann übrigens, wenn die kleine Finger und Ringfinger zuerst taub werden, bisschen ausschütteln, dann geht's dann wieder. Aber wenn das ewig lang passiert, dann kann auch mal nach dieser Veranstaltung, nach solchen umfangreichen Bikepacking-Touren, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, sogar noch länger, der Nerv angegriffen sein. Leicht taub die Strukturen, das hatte ich auch schon mal für ein paar Wochen, dass es halt taub war bei einem solcher Events. Und das ist halt cool, wenn man das irgendwie ein bisschen vermeiden kann. Und wenn du gerade schon sagtest, ne, also manchmal ist halt die Radposition an sich, die Halsposition an sich, ja, die im Schreibtischposition genau ähnlich nochmal ist, die halt genau auf diesen Nerv drückt. Und dann denkt man sich so, was ist hier los? Irgendwie mein Lenker passt nicht, muss es ändern oder ich muss mit Handschuh fahren oder ohne. Aber eigentlich hast du jetzt ja Kompression im Nacken.
Ja, absolut. Und das, also da kann man mit der Sitzposition kann man viel machen. Man kann aber auch mit Aktivierungs- wie auch Dehnübungen daran arbeiten, einfach Platz zu schaffen. Also zum Beispiel am Oberkörper diese vorgebeugte Neigung, da komprimiert sich ja alles im vorderen Brustbereich. Ja? Und vorne an der Schulter, so am Brustmuskel oder unterm Brustmuskel vorbei, laufen die großen Nerven, die den Arm versorgen. Ja? Das heißt, wenn man da halt präventiv arbeitet und die Strukturen aufdehnt und dadurch auch in eine minimal aufrechtere Fahrradposition kommt. Ja. Das ist nicht falsch verstehen. Ich meine, ich weiß schon, dass man auf dem Rennrad nicht wie auf dem Hollandfahrrad sitzen sollte, ja? Rein aus aerodynamischen Gründen. Aber so ein Millimeter zwei zu korrigieren, kann für einen Nerv schon ausreichen.
Klar. Ja, macht es das nicht noch viel schlimmer, wie du gerade sagtest? Eigentlich können wir nicht so aufrecht sitzen, weil aus aerodynamischen Gründen, aber da versuchen wir uns dann klein zu halten, aber gerade dann haben wir die maximalste Kompression. Das sind die Athleten, die sagen, ich kann auf dem Zeitfahrrad nicht meine gleiche Performance erbringen. Das sind die Athleten, die sagen, ich kann in aerodynamischer Performance-Position verliere ich irgendwie 40 Watt mehr Leistung. Weil genau das die Gründe sind. Ne, das ist dann gerade vor allem Rückenstrecker, hintere Kette, Gluteus, dann kommt auf einmal nichts mehr an in den Beinen, weil du dich halt so einkrümmst und sagst, ja, okay, ich muss mehr Zeit drauf verbringen. Ja, aber gleichzeitig auch flexibel halten.
Ja, genau, richtig. Und das ist auch wichtig zu sagen, dass man kann es nicht 100% pauschalisieren, dass man immer diesen Winkel haben sollte oder genau in der Position sitzen sollte, weil der Körper ist so individuell. Für den einen ist das die Position, für den anderen ist es eine etwas aufrechtere Position. Der dritte sitzt noch aufrechter und hat viel mehr Probleme. Das kann man nicht pauschalisieren und man muss da individuell schauen, was für einen selber die beste Sitzposition ist, in der er optimale Performance bringen kann und möglichst keine Probleme hat.
Ja, definitiv. Und dann siehst du auch im Fahrerfeld der Profis oder halt wenn so beim Group Ride sich mal sonntags die Leute anschaut, dann siehst du halt, es gibt viele Sitzpositionen, die ideal oder zumindest angepasst ideal sein könnten. So, der Körper passt sich auch darin an. Du kannst auch sehr lange in einer tendenziell falschen Position unterwegs sein. Das ist jetzt gar nicht unbedingt richtig und falsch gesagt, aber wenn du Probleme in bestimmten Bereichen hast, merkst du das Taubheitsgefühle, mangelnde Beweglichkeit oder Performanceverluste in spezifischen Bereichen, dann ist das meistens dann irgendwie eine Erklärung, dass irgendwas nicht passt. So, und da muss man halt schon ran.
Absolut. Also das sollte man dann auch angehen, gerade wenn man auf einem ambitionierten Niveau fährt.
Definitiv. So, warte mal, ich muss kurz überlegen. Wir sind jetzt von unten nach oben gegangen wieder. Wir hatten jetzt Schulter und Nacken.
Vom Fuß zur Hand gesprungen.
Stimmt, wir sind vom Fuß
einmal quer durch den Körper durch.
Ja, klar. Wir haben zwei Endpunkte der Peripherie erreicht. Hast du gerade noch irgendwas, was ich vergessen habe?
Was vielleicht noch, also wenn wir da nochmal dran anknüpfen an dieser Thematik Aufrichtung.
Ja.
Das ist ja auch der absolute Klassiker, Transfer wieder aus dem Alltag. Viele Leute sitzen auf dem Stuhl wie der Glöckner von Notre Dame, ja, also ja, die Aufrichtung des Oberkörpers fällt mit zunehmender Zeit und Alter und Fitnesszustand immer schwerer.
Ja. Ja,
die Schwerkraft wirkt auch. Heißt, da ist schon auch wichtig, im präventiven Bereich ein bisschen was zu machen, gerade für hintere Schulter, die Strukturen, die einfach die Schulter nach hinten bringen und den Brustkorb öffnen.
Ja.
Ja, und wie eben auch schon gesagt, man kann nicht erwarten, dass man so auf dem Fahrrad sitzt, aber man kann zumindest im Alltag die Situation so verbessern, dass man vielleicht nicht schon mit einem Problem aufs Rad steigt.
Habt ihr innerlich, Leute, auch gerade das Bedürfnis, euch ein bisschen richtig hinzusetzen gerade? Also fühlt sich gerade schrecklich an.
Das ist immer, ich habe mal vor einer Gruppe von Zahnärzten einen Vortrag gehalten. Ja. Und da habe ich dann, das war Thema Kiefergelenk logischerweise. Ja, ja. Und dann ging es dann darum, ja, so Kiefer-Schiefstellungen plus dann aber auch Schulterschiefstellungen. Mhm. Ne? Und dann fangen wir da dran über an zu, ich referiere darüber, ja, und dann merkst du so von Minute zu Minute, wie die Leute anfangen, sich nach rechts umzudrehen, nach links umzudrehen, sich selber zu inspizieren und merken so, oh shit, hier gibt's ein Problem und da gibt's ein Problem. Ja.
Sehr gut. Ich habe das gemerkt, wenn ich ein Referat oder ein Thema halte zu Hitzetraining, Heat Adaptation oder halt dann auch allgemeine Performanceverluste durch Dehydration und heiße Temperaturen. Jeder greift direkt zur Flasche, wenn einer hat. Ja. Jeder trinkt erstmal was. Ja. Oh, ist das jetzt gerade unangenehm.
Ja, und das ist ja oft das Schwierige, sagen wir mal so, dass man das halt oft einfach vergisst. Auch wenn man, krumm sitzt oder nicht aufrecht, die meisten merken es ja nicht. Außer man hat Schmerzen dabei, dann merkst du es, ja.
Oder du kriegst Videomaterial von dir zugespielt, wie das ich halt dann irgendwie mir anschauen soll und dann halt schneiden soll. Ich weiß nicht, bei uns war jetzt der Fall, dass das darum ging, mich zu analysieren. Ich habe versucht, mich auch genauso hinzustellen wie sonst auch immer. Aber ich habe letztens Material bekommen, ich glaube, Gravel WM war es. Ich dachte mir, ach du Scheiße, das war diese vorgeschobene Hüfte, die du sagtest, keine Spannung im Core, extrem Spannung auf den Hamstrings, Hintern dreht richtig schön so ein Hohlkreuz mit so einem Pfirsicharsch nach hinten. Eine übertriebene Spannung auf dem Quadrizeps, komplett durchgestreckte Knie, diese typische Radposition, die alle Radfahrer haben, willst du auch von hinten und von vorne schauen, wird noch eine Hüfte abkippen, weil sie sich auf ein Bein setzt.
Ja. Das zeigt ja wiederum, wie wichtig es ist, dass man sich einfach irgendwann mal von extern anschauen lässt.
Ja.
Entweder Videomaterial im Spiegel, weil das körpereigene Empfinden ist oft ein ganz anderes, was die Realität zeigt.
Und sucht euch vielleicht auch mal Hilfe von einem, vielleicht sogar Physiotherapeuten oder von einem Experten, einem Profi in dem Bereich, der mal ein bisschen durchcheckt und sagt, okay Leute, hier, du hast da ein bisschen Baustellen, die du arbeiten musst. Kannst du uns noch ein paar Übungen geben? Wir haben gerade Thema Aufrichten gesagt. Wir haben auch vorhin noch mal ein bisschen was über die Mobilisation der Hüfte gesagt. Kannst du ein paar Übungen noch mal mitgeben, die wir machen können? Eine Sache, die ein bisschen zu kurz kam im Video, das will ich mal ein bisschen entschuldigen, weil das Video wurde dann immer zu lang, war die ganzen Dehn-Thematiken, Dehn-Übungen. Da wurde es irgendwann ewig lang. Ich glaube, wir könnten vielleicht immer noch mal eine Dehn-Session als Video hinterher schieben, aber vielleicht hast du ein paar Tipps und Tricks für die Radfahrer, die es noch machen können.
Ja, also hast du vollkommen recht und gerade für Radfahrer ist es schon gar nicht so unwichtig, vielleicht auch ein bisschen was im Mobility-Bereich zu machen, weil man eben so lange in diesen starren Positionen sitzt und dann Verkürzung schon ein Thema ist. Krafttraining ist mindestens genauso wichtig, aber das darf man echt nicht vernachlässigen. Was die Mobilität angeht, dadurch, dass man ja viel in dieser gebeugten Position ist, ist halt wichtig, dass auch da wieder Hüfte öffnen. Ausfallschritt, World's Greatest Stretch, Downward Dog, Upward Dog, also wenn man das aus dem Yoga nehmen möchte, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, dass man da halt einfach reingeht. Vereinfacht gesagt, schaut euch die Position an, wie ihr auf dem Fahrrad sitzt, was ist verkürzt oder wo werden die Strukturen angenähert, das will ich in der Dehnung einfach öffnen.
Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Du guckst seitlich auf dem Fahrrad drauf, du siehst dann in der Position, im Standbild vielleicht, gerade keine Ahnung, Pedalstellung weit oben, 12 Uhr, 1 Uhr Stellung, was auch immer, kann man sich überlegen, Hüftbeuger, der Muskel vorne vor, der immer so richtig schön zieht und wehtut, ist mutmaßlich relativ kurz.
Genau, der ist oft angenähert. Ja. Der ist lange in einer angenäherten Position. Ja. Dann hast du die Arme und die Brust, die angenähert ist, logischerweise. Dann hast du den hinteren Oberschenkel, der ja auch, wenn das Knie nach oben wandert, ja auch deutlich angenähert wird.
Wir haben die Sprunggelenkmobilisation angesprochen, das ist vielleicht die Prima Ballerina, also das ist ein spitzen Fuß auf dem Pedal, Wade zu Oberschenkel relativ angenähert. Wir haben, du hast von den Triathleten angesprochen, Zeitfahrtraining, Zeitfahrposition auf dem Rad, extremst angenähert. Ich glaube, ich hatte auch mal nach einer TT-Session, nachdem ich lange keine TT-Session mehr gefahren bin einmal gefahren und wollte einfach nur lange fahren, immer wieder in die Position reingehen, aber jetzt nicht in Intervalle fahren. Aber bin dann irgendwie 3-4 Stunden im TT gefahren. Wirklich, am nächsten Morgen, ich hatte Schmerzen auf so verschiedensten Ebenen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einen Herzinfarkt bekommen habe. Einfach nur, weil ich wahrscheinlich...
Mach's aber nicht, ne?
Natürlich nicht.
Ach gut.
Ich habe nur verkürzten Pectoralis gehabt und dann zittert der so ein bisschen. Und denkst also, was ist mit meinem Herz los? Hast den Pectoralis-Muskel, der einfach über deinem Herz also rumzittert. Ja. Denkst du, ich bin doch jetzt gleich, ich kratz doch ab. Das ist einfach, du wartest so immer drauf, dass irgendwas passiert. So,
genau.
Sterbe ich jetzt? Was? Von einer Einheit? Meistens wie peinlich.
Zum Glück nicht, ja.
Wie unangenehm auch. Und da kann man sich echt ein bisschen mal mit auseinandersetzen. Finde ich sehr, sehr interessant. Okay, ich würde sagen, wir haben super viele Übungen gerade schon abgerappt. Mhm. Wenn ich was vergessen habe, Leute, nochmal der Hinweis, schreibt uns gerne in die Kommentare der Podcast-Folge oder generell unter das letzte Video, dann können wir da nochmal ein bisschen mehr interagieren. Schreibt euch gerne mal uns die Wünsche, die ihr noch wissen wollt oder nochmal sehen wollt, dann können wir nochmal ein bisschen nacharbeiten. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Nachher-Video, weiß noch nicht, muss ich selber überlegen.
Von mir aus gerne.
Von mir aus sehe ich dann. dann habe ich noch kurz ein paar Fragen und zwar eigentlich so ein bisschen ja leicht anekdotisch von dir und auch, ich bin ganz ehrlich, die eine Frage, die ich jetzt habe als nächstes, ist so ein bisschen aus motivationalen Gründen, denn du hast mir extremst visuell sichtbar gemacht in diesem Video, was meine größten Baustellen sind. Cool, dankeschön. Wenn du dir den Übung gemacht haben, du hast mich da reingedrückt in die Übung, wir haben gesehen, wie weit da eigentlich noch fehlt, bis ich dahin komme, wo ich hin möchte. Auch dafür dankeschön.
Sehr gerne.
Chef, jetzt motivier mich mal. Du hast gesagt, wir können da irgendwie was erreichen. Was war denn, hast du mal Entwicklungsprozesse gesehen von diesen ganz großen Extremen in eine deutliche Verbesserung? Also hast du da anekdotisch ein paar Prozesse, wo du sagst, da haben wir das und das erreicht, wo ich mich als Athlet vielleicht abgeholt fühle, ach krass, ich kriege mein Bein nicht über 90 Grad, und das andere abhebt, habe ich überhaupt eine Möglichkeit, da was zu erwarten, wie lange dauert das, hast du mal Ähnliches erlebt?
Ganz klar, also die Frage ist auch, oder die Situation ist immer so folgender, du musst gucken, welche Ausgangssituation hast du oder welcher Ausgangspunkt.
Ja.
Ja, also
Szenario extrem.
Genau, kommst du aus Szenario extrem, ist insofern positiv, dass du viel Potenzial hast zu verbessern.
Das ist der gleiche Satz, den ich meinen Athleten auch immer sage.
Das muss man einfach mal positiv sehen. Ja? Ja. Also so schlecht die Situation jetzt gerade ist, desto mehr kannst du einfach rausholen.
Ja.
Heißt, klar, bei Bewegungseinschränkungen, bei wirklich Verkürzungen, je älter man wird, das ist einfach so, desto länger dauert sowas schon.
Ja. Ja,
und es ist jetzt auch utopisch zu sagen, hey, du kommst in 2 Wochen in Spagat.
Ja,
das ist sowieso die Frage, musst du das überhaupt? Ja, also Spagat auf dem Fahrrad habe ich noch nie gesehen, ist glaube ich jetzt nicht das
Nordpol. Eine Van Damme-Aktion, keine Ahnung.
Ja. Aber ja, ne, also
ja.
Man hat da definitiv viel Potenzial, wenn man wirklich einige Baustellen hat.
Mhm.
Und mit wenig Prozent Verbesserung kann man schon ein extrem krasses, gutes Outcome haben.
Mhm.
Das heißt gar nicht, man muss jetzt irgendwie das perfekte Ergebnis erzielen. Man muss jetzt den perfekten Squat können oder man muss einfach die perfekte Dehnbarkeit der hinteren Kette haben. So ist es nicht. Aber wenn du halt mit einem Zustand X jetzt kommst, ja, und hast die und die Probleme und holst ein bisschen was raus, kann das für den Körper schon voll ausreichen, dass die Probleme beseitigt sind oder dass du 5% mehr Power auf den Pedalen hast, sowas, ne? Also das geht ziemlich gut. Kommst du aber jetzt zu mir mit einem relativ soliden Ausgangsniveau und hast wirklich nur Kleinigkeiten, dann wird es wesentlich mehr Arbeit.
Klar, dann.
Das ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du in der Reha, du bist verletzt.
Mhm.
Du bist an der Schulter operiert worden. Ja. Schlüsselbeinbruch. Musst erstmal ruhig halten, hast danach höchstwahrscheinlich eine Bewegungseinschränkung. So, du willst den Arm Richtung Decke strecken, du willst da 180 Grad hochkommen. Die ersten 140 gehen super, super schnell. Mhm. Da bist du ganz schnell.
Ja.
Und dann so die letzten Grade, gerade so die letzten 10 Grad, 5 Grad, dauert gefühlt Ewigkeit.
Ja, ja, ja.
Und so ist das eben auch beim Krafttraining, beim Präventionstraining. Das ist jetzt absolut eine Motivation für die noch nie was gemacht haben. Weil mit ein paar Einheiten merkst du sofort einen Unterschied.
Ja, ja. Ja, das, vielleicht sollte man sich das auch mehr in den Vordergrund stellen. Nicht immer das große Ziel, so, oh, guck mal, da sind andere und hier bin ich. Sondern was kannst du, du kriegst für jede einzelne Session sogar mehr Outcome raus, könnte man sagen. Und vielleicht reicht das schon fast aus, um halt große Hebel zu bewegen.
Absolut. Also jetzt können sich gerade alle freuen, die noch nie was gemacht haben.
Ja!
Genau, weil man wirklich mit ein paar wenigen Einheiten schon spürbar einen Unterschied merkt.
Ich habe in der Tat sogar, wenn ich retrospektiv mal beurteile, was in meiner, nennen wir es Radkarriere, passiert ist, würde ich vielleicht sogar sagen, kann ich ziemlich genau den Zeitpunkt ausmachen, ab wann es scheiße wurde.
Aha.
Ziemlich genau 2015, also sind ja 10 Jahre her. Vielleicht liegt
was
es daran.
Was passiert?
Ich weiß es nicht, aber das hat sich irgendwas verändert. Ich habe ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, ich habe mich an den Gefäßen operieren lassen.
Mhm.
Diese Sinnhaftigkeit dieser OP könnte man auch in Frage stellen. Aber ich habe von einem auf dem anderen Jahr das Gefühl gehabt, ich bin irgendwo limitiert. Und vielleicht sieht der ein oder andere sich, warum erzähle ich jetzt gerade, vielleicht sieht der ein oder andere sich dann irgendwo in einer ähnlichen Situation, hat auch das Gefühl, okay, irgendwie der Prozess war vielleicht relativ linear und jetzt ist so, gerade im Radfahren, wenn du eine zyklische Sportart hast, die auf wiederholte Muskelkontraktion basiert, weniger Impact hat, gerade dann funktioniert an sich erstmal irgendwie ja das System und warum sollte es auf einmal punktuell deutlich schlechter in spezifischen Bereichen werden? Und bei mir war es damals, ein Bein wird so ein bisschen taub, so das linke Bein in dem Fall. Und dann, damals habe ich auch dann das checken lassen und ja, die Gefäße waren auch ein bisschen verengt und so und das habe ich operieren lassen und die sind definitiv jetzt nicht mehr verengt. So, das war jetzt eine Entscheidung damals, die ich damals getroffen habe. Ich weiß auch, warum ich sie getroffen habe, würde ich jetzt so nicht nochmal treffen.
Das heißt, das Ursprungsproblem war nicht ganz weg oder ist immer noch da? Oder?
Es ist danach besser geworden, aber am Ende, wenn ich beurteile, was immer noch mit mir passiert, mit meiner Physiologie, meinem Körper und wo ich wie intensiv teilweise die Muskeln zugehen bei einer Leistungsfähigkeit, wo man sagen müsste, ja, eigentlich wärst du theoretisch auch ein bisschen besser an der Stelle. Und vor allem, woran ich das festmachen würde, ist, wie variabel Leistungsfähigkeit manchmal bei mir selber halt ist. Kann sein, dass ich einen Tag habe, da läuft es richtig gut und ich habe ganz spezifische Szenarien, wo ich sage, ja, ich muss erstmal ins Rennen reinkommen, nach dem Start bin ich mal komplett schlecht, da muss einmal richtig tief knallen, da muss einmal richtig Laktat produziert werden, dann brauche ich aber ganz wichtig eine Erholungsphase und wenn es dann gut läuft, dann spiele ich im Radrennen mit. Das sind so viele Wenn und Aber und Wenn-Szenarien, wo ich immer das Gefühl habe, das ist so krass variabel. Ich habe keine Benchmark da und ich habe mal ein spezifisches Problem und die Beine gehen so übertrieben zu, habe dabei einen 16, 17, 18 Millimol Laktatwert. Und wie wir schon sagten, das fing nämlich in dem Jahr an, dass ich bei Bahnwettkämpfen im Winter, wo du super viel Kompression noch hast durch die Zentripetalkräfte, die ich ins Bike reindrücken, dass ich zum ersten Mal taube Füße bekommen habe, taube Zehen, richtig alles geklemmt hat und das ging von dem Fuß über die Wade, gastrocnemius lateral, über die ganze Hamstringstruktur bis in den Rücken rein. Mein ganzes Bein, vor allem der Fuß, war teilweise 20 Minuten taub danach. Und ich habe mir gedacht, das ist die Durchblutung. Und vielleicht hat sich da halt angebahnt, das war ein Jahr, wo ich mehr Zeit hatte nach dem Abi und dachte mir so, okay, jetzt habe ich ein Dreivierteljahr Zeit, bevor ich studiere, Profi-Dasein zu machen. Habe meine Kilometerzahl von 19 auf 26.000 in einem Jahr erhöht. Das war jetzt auch nicht ganz so ideal wahrscheinlich.
Das ist schon eine Hausnummer, ja.
Mit super viel Radrennen. Und vielleicht muss ich sagen, hat es da angefangen, meine Flexibilität und meine Beweglichkeit deutlich nachzulassen. Und ich habe meine Art Fahrradfahren verändert. Und da war es am Anfang viel variabler. Manchmal gab es richtig gute Phasen, manchmal schlechte Phasen. Und mittlerweile ist es halt so, es schwankt wirklich teilweise innerhalb einer Einheit.
Ja. Und das ist ein absoluter Klassiker, wie du das beschreibst. Die meisten von den Sportlern, also sagen wir jetzt, wenn wir in den Physiopraxis reingucken, ja, oder generell im Gesundheitssystem, aber jetzt hier bei uns, die meisten kommen, weil sie zu wenig machen.
Mhm.
Ja, aber das ist dann nicht der Leistungssportler, sondern der kommt dann oft, weil er zu viel macht oder zu viel falsch macht. Und das, was du beschrieben hast, ist echt ein absoluter Klassiker. Du gehst nochmal einen guten Schritt,
ja,
vom Trainingsvolumen, von der Intensität nach oben und dann fangen die Probleme an.
Ja.
Weil da kriegt der Körper gewisse Baustellen nicht mehr kompensiert. Und dann musst du anfangen, Feintuning zu betreiben und zu gucken, wo ist das Problem, was könnte die Ursache sein und die muss ich jetzt beseitigen. Ja. Weil ganz vereinfacht gesagt, wenn du einmal die Woche Fahrrad fährst für eine Stunde, die Wahrscheinlichkeit ist da deutlich geringer, dass sich Probleme entwickeln, als wenn du das 7-mal die Woche für 3 Stunden machst. Ja,
ja, ja. Ja, ich hatte ein Volumen von 20 bis 25 Stunden die Woche auf dem Rad. Überleg mal, wie viel Zeit dann in Beweglichkeit. Damals, mittlerweile bin ich auch ein bisschen schlauer an der Stelle, also ich würde es nicht genauso nochmal machen, aber damals, ey, wenn jetzt mal so eine Pseudodehnung in den Hüftbeuger rein war, kurz vor auf dem Sofa beim Fernsehen gucken, okay, das waren vielleicht mal maximal 90 Sekunden. Da habe ich auch gerade schon richtig viele Sekunden rausgehandelt, die nicht stimmen.
Gefühlt 90 Sekunden.
Gefühlte 90 Sekunden, genau. Also 19 wirkliche. Bei 25 Stunden in dieser Radposition, inklusive Radrennen und ich muss auch sagen, Transfer sonst noch wohin. Also 12 Stunden die Toskana gefahren und da 2 Radrennen zu fahren und wieder 12 Stunden zurück und das war das Leben. Und dann halt danach mit Studium saß auch nur gesessen. Nichts anderes mehr gemacht.
Ja, das ist, also ich kann das ja nachvollziehen, auch als Sportler, ne, dass man eigentlich primär seinem Sport nachgehen will. Ja. Das ist auch das, was meistens Spaß macht.
Ja.
Und diese Sachen drumherum machen oft weniger Spaß. Und man muss einfach sagen, mit dem steigenden Belastungsniveau, der Intensität, der Volumina und häufig die Kombination mit dem steigenden Alter, wo einfach der Körper einem nicht mehr so viel verzeiht, muss man da einfach anfangen, wenn man weiter vorwärts kommen will.
Voll, voll. Also Leute, lasst es euch gesagt sein, manchmal ist die eine Stunde auf dem Rad, die man mehr investieren kann, vielleicht auch ein bisschen wertvoll aufgehoben, wenn man es in sein Körper, Athletik, Training und Beweglichkeit investiert. Hey, Timo. Vielen, vielen Dank für die ganzen Erkenntnisse, für deine Expertise, für den Check-up, den du mir letzte Woche gegeben hast, den die Stabi- und Krafttrainingsübungen, die du mir gezeigt hast und meine Beweglichkeit, die du, wo du mich in die Bewegung reingedrückt hast. Vielen, vielen Dank für die ganze Hilfe. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ihr Leute, schreibt uns einfach nochmal ein bisschen Feedback dazu, ob ihr da mehr zu haben möchtet, ob wir irgendwas extrem Wichtiges vergessen haben, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Und dann sprechen wir Timo, ob er sich freundlicherweise nochmal bereit erklärt, neben seinen ganzen Terminen in Monaco und Wimbledon und bla und Olympia nochmal für uns bereitzustehen. Aber erstmal.
Da finden wir Zeit,
ja. Das freut mich. Wenn Zverev anruft, sagst du, ja, ich habe keine Zeit gerade.
Ich muss noch einen Podcast machen.
Ja, genau. Allein dafür würde ich schon feiern. Genau, und dann schreibt uns einfach Feedback dazu, Fragen dazu, dann beantworten wir sie gerne für euch und bei alles Weitere helfen wir vor allem dann Timo euch.
Ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du und die Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten und freue mich auf jeden Fall auf Fragen.
Geil. Dann vielen, vielen Dank dir und wir hören uns bei einer der nächsten Folgen.
Ciao.
Tschö.